ARD.
Wenn Sie da mehrere Muslime haben, die dann, Entschuldigung, scheiß Jude sagen, und ein Muslim das nicht sagt, dann hat er ein Problem.
Und wenn Sie nach Jordanien gehen und sagen, Sie sind Deutscher, dann werden Sie wahrscheinlich angesprochen auf Hitler und wie toll der Mann war.
Hat sich Ihr Blick auf Israel nochmal gewandelt hier in Deutschland, nachdem Sie vielleicht...
Nein.
Antisemitismus hat viele Erscheinungsformen. Antisemitismus von links, Judenhass von rechts, bürgerliche antisemitische Ressentiments, Israelhass unter Kulturschaffenden und muslimischen Antisemitismus. Um diesen soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigt, in Deutschland teilen 40,5% aller Muslime israelbezogene antisemitische Einstellungen. Dass es im Ernstfall nicht bei Worten bleibt, zeigt unter anderem das Beispiel des Berliner Studenten Lahav Shapira. Shapira ist Jude und hat sich pro Israel positioniert. Er ist gezielt verfolgt und schwerst zusammengeschlagen worden von einem pro-palästinensischen, arabischstämmigen deutschen Mitstudenten. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Freitag mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Hier sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen und darüber, welche persönlichen Eindrücke sie dabei gesammelt haben und was passierte, als die Kamera aus war. Ich bin Cecilia Kloppmann und zu Gast sind diesmal Albrecht Radon und Ben Arnold.
Hallo Cecilia.
Hallo.
Bevor wir anfangen, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal klarstellen, es soll in diesem Podcast nicht explizit um den Nahostkonflikt gehen.
Den man aber nicht ganz ausblenden kann bei dem Thema.
Aber ihr wart eben vor allen Dingen hier unterwegs. Ihr seid für eure Reportage für das MDR Nachrichtenmagazin Exakt, die kann man sehen, in der ARD Mediathek vor der Moschee in Halle gewesen.
Genau.
Antisemitismus unter Muslimen. Meiner Meinung nach und auch nach Meinung mehrerer Experten hat man da in Deutschland nicht so gerne drüber gesprochen. Also bei entsprechender Kritik kam da auch schnell der Vorwurf, Hetze gegen Migranten, Rassismus. Es gibt allerdings zunehmend in den letzten Jahren auch Diskussionen, inwieweit Antisemitismus unter Muslimen bzw. Menschen aus der arabischen Welt stärker verbreitet ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Solche Diskussionen flammen meistens dann auf, wenn es Vorfälle gab, zum Beispiel tätliche Angriffe, wie zum Beispiel den eingangs erwähnten Überfall auf Lahav Shapira. Dann fällt mir noch ein, 2022 ist der Brandenburger Landesrabbiner in Berlin angegriffen worden, weil er als Jude zu erkennen war. Im Sommer ein 19-jähriger Israeli in Berlin-Kreuzberg, weil er eine Kippa trug. Der ist zusammengeschlagen worden von drei arabischen Männern. Dann kam der 7. Oktober, der Überfall der Hamas auf Israel, und in Neukölln gab es für mich verstörende Bilder von Freudenfeiern. Und seit dem darauffolgenden Krieg in Gaza haben offenbar antisemitische Parolen eben auch, nicht nur, muss man sagen, in der arabischen Community Hochkonjunktur. Ihr habt eine Reportage gemacht für MDR Investigativ zu diesem Thema. Seit wann ist denn euch persönlich klar geworden, man muss über dieses Thema sprechen?
Also ich würde gerne nochmal auf ein paar Dinge eingehen, die du gerade gesagt hast. Wir schauen ja immer auch sehr tagesaktuell, was passiert gerade, was ist gerade los, welche Konflikte sind gerade virulent in der Gesellschaft. Und mit dem 7. Oktober hat man natürlich gesehen, dass anti-israelische und eben aber auch antisemitische Statements von Teilen einer muslimisch geprägten Bevölkerungsgruppe zunehmend ausgesprochen wurden. Aber da das eben in diesem Kontext 7. Oktober geschehen ist, kann man natürlich das auch nicht ganz loslösen von dem Nahostkonflikt. Allerdings wird es ja nur ausgesprochen oder geht sogar in Taten, weil diese Einstellungen eh vorhanden sind. So. Und das Problem an den Medien ist ja eigentlich, dass sie immer nur hinschauen, wenn es irgendwo brennt. Sonst interessieren sie sich eigentlich nicht dafür. Das Feuer muss groß sein, dann rennen alle hin und schauen alle drauf und ziehen dann am nächsten Tag auch gleich weiter. Deswegen war eigentlich unsere Intention, mit diesem Beitrag erstmal einen Gang zurückzuschalten, nicht auf diesen tagesaktuellen Zug aufzuspringen, sondern wirklich mal auch tiefer zu schauen, was ist denn da dran? Wie verbreitet ist denn das? Wie können wir über muslimischen Antisemitismus sprechen? Und das Sprechen über den muslimischen Antisemitismus ist aus verschiedenen Gründen einfach auch gar nicht so leicht, weil zum Beispiel diese Kategorie überhaupt nicht stimmt. Also wir können ja nicht sagen, die Muslime. Also müssen schon mal schauen, ist das jetzt jemand, der vielleicht in Syrien aufgewachsen ist, vor 2 Jahren hierher gekommen ist und seine gesamte Prägung hier auch erstmal mit hinbringt, oder jemand, der eben Muslim ist, aber in der 2. Generation in Deutschland lebt, hier gut integriert ist und die Werte auch respektiert. Deswegen ist so eine Kategorisierung auch erstmal schwierig. Und ich glaube, aus genau diesem Grund kommt dann auch so schnell vielleicht ein Vorwurf, ne, wenn jemand ungenau kategorisiert, ungenau sprachlich auch bezeichnet, weil man schon eine gewisse Sensibilität braucht, klar zu machen, über was man jetzt eigentlich redet.
Sehe ich genauso, wie Ben das gesagt hat. Also unser Ansatz war gewesen, nicht oberflächlich auf dieses Thema zu schauen, tagesaktuell drauf zu schauen, sondern mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, was man auch nicht ganz verschweigen darf, ist, dass unser syrischer Kollege, der heute leider nicht mit dabei sein kann, auch einen entscheidenden Anteil daran hat, dass wir überhaupt mit den Leuten erstmal ins Gespräch gekommen sind, weil es extrem schwierig war, die Leute vor die Kamera zu bekommen oder die Leute davon zu überzeugen, mit uns zu reden. Das ist das eine. Das ist also auch ihm sehr schwer gefallen. Und das andere ist seine persönliche Geschichte, die wir gehört haben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben wir beide, ne, Ben, extrem geschluckt, als er uns erzählt hat, wie er in Syrien aufgewachsen ist, mit welchem Israel-Bild er dort aufgewachsen ist, dass er schon in der Schule mit diesem Israel-Bild konfrontiert wurde. Also Israel ist der Feind Nummer 1 und das fanden wir halt sehr bewegend. Und da war uns eigentlich klar gewesen, dass wir mit den Leuten wirklich ins Gespräch kommen wollen und müssen. Und unser Ziel war auch gewesen, genau mit solchen Protagonisten, Leute, die mit so einem Israel-Bild aufgewachsen sind, dass wir versuchen, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ich finde, das ist ja auch eine große Stärke von eurem Beitrag, dass ihr das geschafft habt, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ihr wart unter anderem in Halle bei der Moschee. Wir hören auch gleich noch mal rein in einige von den Statements. Aber zuerst mal die Frage, wie war denn da die Situation vor Ort, als ihr da mit der Kamera gewesen seid und gesagt habt, also lasst uns doch mal über Antisemitismus sprechen?
Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, es war extrem schwierig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und letzten Endes war da nur einer bereit gewesen, ne, den ihr dort vor die Kamera bekommen habt, dass wir uns dann auch näher mit ihm dann unterhalten können, der uns dann eingeladen hat.
Wir sind zum Freitagsgebet. Zu zweit, also mit dem syrischen Kollegen zusammen und ich habe gedreht, der syrische Kollege hat die Menschen dort angesprochen, es war irgendwie schweinekalt und es hat geschneit und gewindet ohne Ende und war furchtbar ungemütlich draußen und schwierig auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich persönlich war erstmal auch sehr überrascht, wie viele Leute dorthin gekommen sind. Also zu Hunderten kamen die Menschen dann auf einmal aus allen Seitenstraßen an und wir sind dann als erstes natürlich auch mit dem Imam ins Gespräch gegangen, haben ihn gefragt, wie ist denn das, können wir vielleicht auch ein paar Bilder machen und so weiter und so fort. Und es wurde aber sehr schnell klar, dass ja eigentlich gegenüber Medien wäre auch eine Offenheit da, aber nicht zu diesem Thema. Einfach, weil sie ganz genau wissen, wie schmal der Pfad für sie selber ist. Also wie schnell es eben geht, dass auch eine Kritik an Israel als Antisemitismus aufgefasst wird, einerseits. Aber andererseits auch Fakt ist, dass viele der Menschen dort es nicht einfach nur bei der Kritik an Israel belassen, sondern ganz klar antisemitische Vorteile mit sich tragen.
Bevor wir da jetzt noch weitersprechen, hören wir doch jetzt erstmal rein in eure kleine Umfrage.
Die spricht immer von der Meinungsfreiheit, Demokratie, aber du kannst nicht deine Meinung hier äußern. Wenn du das äußerst, dann hast du vielleicht im Zukunft ein Problem.
Totale Zerstörung wird angerichtet. Sie zerstören ein Volk. Dies ist nicht erlaubt und nicht akzeptabel.
Israel ist ein Besatzungsstaat. Das kann man nicht schönreden. Er wirkt nach außen hin demokratisch, ist aber in Wirklichkeit ein aggressiver Staat.
Für mich, Ben, klingt es jetzt schon so, als würden sie sich schon zum Teil auch ungerecht behandelt fühlen.
Ich glaube, vielen ist zumindest klar, dass sie selber eine Einstellung haben, die sie hier nicht öffentlich sagen können. Die sie zu Recht nicht sagen können, weil es eben eine Einstellung ist, in der Israel ganz klar in der Täterrolle vorkommt, wo man eben diesen Konflikt zurückdenkt bis zu seinem Beginn und die Menschen dort einfach nur sehen, nicht nur Gaza, sondern an sich Palästina, also Israel eingeschlossen, ist eigentlich arabisches Land. So. Und Israel hat dort nichts zu suchen, das sei nicht gerechtfertigt. Ja, und diese Einstellung teilen viele. Warum? Das schauen wir uns sicherlich in diesem Gespräch auch noch genauer an. Aber sie verstehen eben auch, wenn wir das hier sagen, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist so diese Spannung darin. Man spricht die Leute an und merkt, eigentlich wollen sie darüber reden, weil sie das wirklich ganz schockierend finden, was gerade passiert. Sie wissen aber, wenn sie das so sagen, dann können sie hier auch in Deutschland auf eine Art und Weise ein Problem bekommen, weil in Deutschland es einfach Staatsräson ist, dass Israel das Existenzrecht hat. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und in diesen Konflikt stößt man dann natürlich immer wieder rein. Und da muss man dann irgendwie einen Weg finden, dass man trotz dieses Konflikts noch miteinander reden kann. Das war so ein bisschen die Kunst in dem Interview oder unser journalistisches Handwerk. Also auch den Menschen das Gefühl zu geben, so, ihr könnt jetzt mit uns sprechen. Und einfach erstmal zuzuhören, was sagen sie denn? Weil um ein Problem angehen zu können, muss man es ja erstmal verstehen. Dafür muss man auch die Menschen verstehen und ihnen zuhören. Und das war das, was wir versucht haben.
Dass Menschen entsetzt sind angesichts dieser Bilder, die aus Gaza kommen, das kann man ja auch verstehen, dass es da eine Empathie gibt.
Ja, natürlich auch, wenn Menschen Familie in der Region haben. Aber andererseits, das muss man auch ganz klar sehen, niemand hat auch nur auf irgendeine Art und Weise sich von diesem bestialischen Angriff der Hamas distanziert. Nicht von Vergewaltigungen, nicht von Entführungen, nicht von Morden an der Zivilbevölkerung. Wenn das alles als eine Art Befreiungskampf gelesen wird, dann ist das natürlich problematisch.
Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, es ist der 1. März, da sind immer noch über 100 unschuldige Menschen in der Gewalt der Hamas. Wenn man liest, was mit den Zivilisten am 7. Oktober passiert ist, mit den rund 1.300 Menschen, das ist einfach grausamst. Man könnte sich ja eigentlich als gläubiger Muslim zum Beispiel von Vergewaltigungen und Verstümmelungen distanzieren. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das ist so nicht passiert.
Also zumindest, wir haben ja dann einen, den Ben vor der Moschee getroffen hat, ein Syrer, der hat schon klar gesagt, dass er natürlich bedauert, dass auf beiden Seiten Menschen sterben. Das hat er immer wieder so kundgetan, hat aber das, was da am 7. Oktober passiert ist, als eine Art Reaktion auf Israels Politik verstanden.
So wie viele?
Also genau, das hören wir in den letzten Wochen, letzten Monaten ja immer wieder. Und das war so, glaube ich, der Grundtenor bei dem, was wir da gehört haben.
Aber den Punkt, den ich da wirklich spannend fand, war, dass er einerseits gesagt hat, wir müssen alle Religionen respektieren, auch die jüdische Religion. Niemand darf zu Unrecht angegriffen werden. Aber wenn jemand angegriffen würde, dann müsste er sich eben auch verteidigen. Und der Angreifer ist eben durchweg Israel. Deswegen sei es auch die Pflicht der Muslime, sich gegen diesen Angriff zu wehren. Also er hat so einen Bogen geschlossen vom Beginn des Respekts der Menschen untereinander hin zu dem Israel ist der Täter, zu dem wir müssen uns aber gegen Israel wehren. Und das geht halt durchweg durch seine Argumentation durch und geht dann ja noch viel weiter in so krude Verschwörungstheorien.
Da hören wir auch gleich noch mal rein. Albrecht, du hast den getroffen. Abdullah Kabani heißt der Mann. Ich fand, der wirkte erstmal eigentlich so ganz sympathisch, ein freundlicher Mann. Der hat da so ein Süßigkeitengeschäft. Baklava stammt aus Syrien, kam vor 7 Jahren. Als Flüchtling, gläubiger Muslim, habt ihr gerade schon gesagt, man sieht ihn da auch mit dem Gebetsteppich da in seinem Laden. Und der sagt aber auch über Juden,
das sind Menschen, die die Welt kontrollieren. Und es liegt in ihrem Interesse, dass die Kriege weitergehen, weil es ihre finanziellen und autoritären Interessen gewährleistet und sie so die Kontrolle über die Menschen behalten. Ich glaube, alle Kriege, die es auf der ganzen Welt gibt, sind das Produkt des internationalen Zionismus.
Das ist ja ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp. Die Juden beherrschen die Welt, Finanzjudentum, die Juden als Kriegstreiber, Albrecht.
Genau, wobei man dazu sagen muss, ich spreche jetzt kein Arabisch, deswegen hatten wir den syrischen Kollegen mit dabei, hat übersetzt, das, was ich vor Ort verstanden habe und dann auch im Schnitt, was er dann auf Deutsch übersetzt hat. Es ist eine ziemlich wilde These, die er dort aufstellt. Ja, das ist erstmal so eine klassische Verschwörungserzählung. Die Mächtigen da im Hintergrund, die das Geld haben, die die Macht haben, die den, wie er sagt, den Krieg am Laufen halten wollen, um daraus Vorteile zu ziehen. Er hat gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das betrifft wohl nicht nur Juden. Juden sind da wohl auch mit runter, aber es betrifft auch Leute, die sogenannten Zionisten, die in arabischen Ländern leben. Also so ganz genau verstanden habe ich es nicht, aber das war sowieso sehr, sehr wild teilweise, was er dort für Thesen erzählt hat. Er hat auch unter anderem gesagt, er hätte in den israelischen Zeitungen gelesen, dass das israelische Militär selber am 7. Oktober die Leute bombardiert hätte. Ja, das ist auch so eine klassische Verschwörungserzählung. Ja. Das heißt, das israelische Militär hätte Bomben auf die Leute geworfen, die dort bei dieser Feier waren, die da getanzt haben bei dem Festival. Also es war eine gute Mischung gewesen. Und ja, das, was Ben auch gesagt hat, sehr, sehr nett, der Abdullah. Und hat erzählt, wir haben ihn dort auch zeigen dürfen bei seinem Gebet in seinem Laden und meinte halt, ja, der Koran gebe das ja vor, dass man alle Religionen respektieren müsste. Auch die jüdische Religion würde er natürlich respektieren, ohne Frage. Aber man hätte eben auch das Recht, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor. Und dann sind wir halt wieder genau bei dieser angeblichen Täterrolle von Israel. Oder er hat das immer wieder damit begründet, Israel als Täterstaat gekennzeichnet und man da also das Recht auch hätte, sich dort zu wehren.
Es gibt eine ziemlich spannende Szene in dem Beitrag mit diesem Handyvideo, was du dir zusammen angeschaut hast mit Abdullah Kabani und seiner Frau, die wir übrigens eingangs gehört haben. Das warst nämlich du. Du hattest sie nämlich gefragt, ob sich ihre Einstellung jetzt geändert hat. Und sie sagt, nein, es ist die Frau von Abdullah Kabani. Dieses Video ist schon ziemlich speziell, oder?
Verstörend.
Verstörend,
absolut verstörend,
ne?
Erzähl mal. Also unser syrischer Kollege hatte mir das im Vorfeld gezeigt. Meinte, hier, schau mal, bei YouTube ist das Video zu sehen. Die Szene, muss man beschreiben, zeigt einen Schulappell in Syrien. Ich glaube, das Video ist 3 Jahre alt. Die Schulkinder, die dort zu sehen sind, schwören ein Eid auf ihr Land. Und am Ende sieht man dann, wie die Kinder eine Geste zeigen, die an Hitlergruß erinnert. Es ist wirklich verstörend, als ich das gesehen habe, konnte es erst nicht glauben, aber der syrische Kollege meinte, genauso wäre er aufgewachsen und er war sich sehr sicher, dass damit auch ganz bewusst der Hitlergruß gemeint ist, ja, dass genau das zeigen soll. Ich habe das dem Abdullah Kabani gezeigt und hat dann auch sofort reagiert, hat dann auch auf Deutsch geantwortet und meinte, ja, das ist genau das, was er auch erlebt hat. Das kennt er von der Grundschule, glaube ich, hat er erzählt. Genau das mussten sie auch machen oder haben das gemacht. Er hat das wohl damals nicht mit dem Hitlergruß in Verbindung gebracht.
Aber er wusste, worum es sich handelt.
Nee, das wusste er damals nicht. Ich glaube, das hat auch der syrische Kollege gesagt, er wusste das damals auch nicht. Er schämt sich jetzt extrem dafür, dass er das damals sozusagen auch mitgemacht hat. Den Hitlergruß, was das bedeutet, das hätten die beiden erst, also der Abdullah Kabani und seine Frau hier in Deutschland, die hatten einen Film gesehen und haben dann von dem Hitlergruß irgendwie mitbekommen. Und auch vom Thema Holocaust hätten sie erst in Deutschland erfahren beim Integrationskurs. Aber er hat bestätigt, ja, das haben wir damals auch in der Schule gemacht und unser Experte, der Herr Mansour, hat auch gesagt, er kennt das auch, diesen Hitlergruß beziehungsweise diese Geste und er ist davon überzeugt, dass die ganz bewusst diese Geste als Hitlergruß auch verstanden werden soll.
Du hast gerade gesagt, Albrecht, der Ahmed Mansour, eine interessante Figur, der ist Psychologe, Extremismusexperte, Palästinenser, lebt in Deutschland. Und ja, das, was der sagte zu Hitler und den Nahen Osten, das spielen wir jetzt gleich nochmal ein.
Und wenn Sie nach Jordanien gehen und sagen, Sie sind Deutscher, dann werden Sie wahrscheinlich angesprochen auf Hitler und wie toll der Mann war. Das ist ein ganz anderer Zugang, aufgrund dieser Hass auf Juden natürlich. Das heißt, diese Reflexion, die die Deutschen mitgemacht haben und auch die Distanzierung von dieser Nazi-Ideologie, das ist in der arabischen Welt kaum vorhanden.
Also mir ist das übrigens mal genauso passiert auf einer Reise durch Jordanien, dass mir jemand auf die Schulter klopft und meinte, ja, Hitler, guter Mann. Ja, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber...
Ja, ich kenne das auch aus der arabischen Welt, dass man zumindest verwundert ist, wenn klar ist, dass es Sympathien für Israel gibt, dass eine deutsche Sympathie für Israel hat, das sorgt da schon auch manchmal für Verwunderung.
Also ich habe das jetzt bei Reisen so in dieser Form noch nicht festgestellt, aber ich war jetzt auch noch nicht so viel in arabischen Ländern unterwegs und muss tatsächlich auch sagen, der größte Erkenntnisgewinn im negativen Sinn war sozusagen die Ausmaße, die diese NS-Ideologie, welche Rolle die durchaus in den arabischen oder muslimisch geprägten Ländern spielt, das war mir in dieser Form oder in diesem Ausmaß neu gewesen. Das muss ich ganz klar sagen. Also dazu gehört das Video, der Hitlergruß, über den wir gesprochen haben, der zu sehen ist. Mir war auch neu gewesen, dass Hitlers Mein Kampf dort wohl sehr verbreitet sein soll. Auch in Gaza, hat zumindest der Herr Mansour erzählt, holt man wohl immer wieder aus Kinderzimmern dieses Buch in arabischer Sprache, also in arabischer Übersetzung immer wieder raus. Und dass Hitler wohl, wie Ben auch schon gesagt hat, dort in Jordanien zum Beispiel eine sehr angesehene Persönlichkeit ist, ja.
Es gibt historische Verbindungen, die reichen bis in die Nazi-Zeit. Also zum Beispiel der Großmufti von Jerusalem, ein bekannter Judenhasser, der kollaborierte damals mit den Nazis. Al-Husseini hieß der Mann, der war auch eng mit Himmler. Es gibt ein Foto, was ihn mit Hitler zeigt. Interessant vielleicht auch, es gab damals einen von den Nazis aus Deutschland aus betriebenen arabischsprachigen Radiosender, der antisemitische Hetze verbreitet hat. Und Historiker sagen, das und auch das Agieren und der Einfluss des Muftis von Jerusalem haben schon damals zu einem sprunghaften Anstieg antisemitischer Einstellungen unter Muslimen im Nahen Osten geführt.
Es gibt einige Studien zum Thema Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft, Antisemitismus in verschiedenen Religionen, Antisemitismus differenziert nach Herkunft. Und was schon immer wieder festgestellt wird, dass eigentlich das Herkunftsland, die Herkunftsregion, also die Frage, mit was für einem Israel-Bild wachsen die Menschen auf? Wie sind sie geprägt? So wie wir das hier gerade auch an diesem Beispiel Schule mit diesem Video gesehen haben, ja, bei den Protagonisten, dass eben das Thema Herkunftsregion wesentlich ausschlaggebender ist als die Religion, ja. Also ein Christ, der in Syrien aufgewachsen ist, wird wahrscheinlich eher zu Antisemitismus neigen als ein Muslim, der in der zweiten Generation in Deutschland lebt.
Da wir aber über eine migrantische Gesellschaft hier auch sprechen, die ja sicherlich auch aufgrund von Diskriminierungserfahrungen der Mehrheitsgesellschaft dann auch eine große eigene enge Gemeinschaft bildet, gibt es da ja dann schon auch sowas, dass man auch alles mitmachen muss, dass man also nicht unbedingt widersprechen kann, auch bei Antisemitismen nicht. Das hat euch ja der Protagonist Omar erzählt, den habt ihr ja getroffen. Vielleicht spielen wir erst nochmal den Ton, den hatte ich ja am Anfang schon mal eingespielt, jetzt in ganzer Länge. Und dann könnt ihr noch ein bisschen erzählen, was das eigentlich für ein Typ ist.
Wenn Sie da mehrere Muslime haben, die dann, Entschuldigung, scheiß Jude sagen und ein Muslim das nicht sagt, dann hat er ein Problem. Auch im Gefängnis. Und da wird man sich nicht trauen zu sagen, nee, ich sag das nicht oder ich bin ein Judenfreund. Also ich kenne keinen Mitgefangenen, der sich das getraut hätte, zu sagen, ich bin Judenfreund.
Der Omar ist eigentlich ein super interessanter Fall, weil da exemplarisch ganz viel deutlich wird. Dessen Eltern sind aus der Türkei geflohen, da war er ungefähr so um die 3 Jahre alt. Und die Eltern haben aber in Deutschland den Herkunftsnachweis verweigert, um nicht abgeschoben werden zu können. Das bedeutete für die Familie, die lebten jahrelang mit super eingeschränkten Rechten. Die wollten nicht zurück und haben dann versucht, hier irgendwie klarzukommen. Die durften nicht arbeiten, die hatten keine Bewegungsfreiheit. Der durfte später als junger Mann nicht mal den Führerschein machen, weil seine Identität nicht geklärt war. Und in diesem Setting, plus eigentlich so eine Art autoritäres Elternhaus, ja, in diesem Setting ist er völlig auf die schiefe Bahn gekommen, hat in den Deutschen den Schuldigen gesehen, hat angefangen, sich zu prügeln und das endete ja fast in einer Situation mit einem versuchten Totschlag. Und dafür ist er dann in den Knast gekommen. Und im Knast hat er sich richtig radikalisiert. Also da ging das Ganze einen Schritt weiter. Er hat im Knast zu einem radikalen Islam gefunden. Die Knasterfahrung war für ihn so, dass er sagte, wenn ich den Islam habe, halte ich das hier drin aus. Ja, der Islam sagt mir, ich soll nicht trinken, unehelicher Sex ist tabu. Und diese ganzen Normen, die er in der Religion gefunden hat, haben ihm das sozusagen erleichtert, diesen Freiheitsentzug. Und wenn man die Geschichte weiterspinnt, dann war das tatsächlich, also diese Radikalisierung war der Punkt, wo dann erstmal Leute anfingen, sich auch wirklich um ihn zu kümmern, sich zu fragen, was ist da los, Kontakt bekommen mit einem Gewaltpräventionsprogramm, Violence Prevention Network heißt das, und die haben ihn tatsächlich da rausgezogen. Heute arbeitet er selber als Sozialarbeiter, auch mit inhaftierten Muslimen und hat dadurch einen sehr klaren Einblick auch auf Themen, die in dieser Lebenswelt, in diesem Milieu diskutiert werden, die da virulent sind.
Er ist ja in Deutschland aufgewachsen. Er hat die Schule besucht und trotzdem wird es ja offenbar in der migrantischen Gesellschaft auch nochmal sehr speziell diskutiert, das Thema Israel und Holocaust.
Ja, in der Geschichte hat man das in der Schule mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es dann immer Familien, die gesagt haben, ja, das ist so eine Bestätigung, dass die Juden halt die schlechteren Menschen sind.
Das heißt, Sie haben die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, den Holocaust, als Bestätigung dafür gesehen, dass die Juden schlecht sind?
Teilweise ja. Ich weiß, dass man in der Sprache bei uns, wenn man jemanden stark beleidigen will, den als Jude bezeichnet.
Was bei dem Omar halt ganz gut deutlich wird, ist halt zum einen, dass er Antisemitismus, und das erzählt er auch ganz stark in dem Stück, eigentlich immer ein Stück weit benutzt hat als ein Merkmal der eigenen Identität. Er hat sich hier nicht zu Hause gefühlt in der deutschen Gesellschaft, also hat er sich seiner arabischstämmigen Lebenswelt zugewandt und dort gehörte Antisemitismus einfach erstmal dazu. Und so durch diesen Ausschluss, den er aus der Gesellschaft hier erfahren hat, hat eben auch so eine Hinwendung stattgefunden zu diesen Bildern, die er dort mitbekommen hat.
Hast du dich eigentlich mal mit dem Omar unterhalten, wie sein Blick jetzt auf Israel ist? Also es ist ja, haben wir ja schon gesagt, ein schmaler Grat zwischen Antisemitismus und Israelkritik. Und du hast ja rausgearbeitet im Stück, dass er sich um Antisemitismus und den Denkmustern losgesagt hat. Aber wie sieht es eigentlich mit seinem Blick auf Israel aus? Hat er sich gewandelt, speziell auch bezogen auf den 7. Oktober?
Ich glaube, aus heutiger Sicht tut ihm das schon ein Stück weit leid, dass er so lange, 20 Jahre seines Lebens, antisemitisch gedacht hat.
Ja, er sagt, glaube ich, sowas sinngemäß wie, ich habe jahrelang Juden gehasst und wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum.
Wenn wir auf das heute schauen, dann habe ich das so empfunden, dass er da eine ganz klar humanistische Perspektive hat und sich auch von den Verbrechen von der Hamas ganz klar distanziert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieser Konflikt auch betroffen macht, auch ihn betroffen macht und er dann natürlich auch das Leid der Palästinenser sieht, aber eben auf einer ausgewogenen Ebene, die sozusagen wirklich den Krieg an sich diskutiert, ohne jetzt Israel als Täter abzustempeln.
Hab das deshalb auch gefragt, weil ja der Abdullah Kabbani und seine Frau immer noch dasselbe Israel-Bild haben, mit dem sie aufgewachsen sind in Syrien. Da hat sich also in den letzten 7 Jahren, sind vor 7 Jahren nach Deutschland gekommen, da hat sich quasi gar nichts getan.
Aber die bewegen sich natürlich wahrscheinlich auch innerhalb ihrer Blase.
Absolut, ja. Absolut. Wobei natürlich auch die anderen beiden, also Abdullah Kabbani und seine Frau, ja auch Integrationskurse hier in Deutschland absolviert haben. Und trotz dieser Integrationskurse, wo sie was über den Holocaust das erste Mal gehört haben, auch das einordnen können, dass das wohl eine schlimme Sache gewesen sein soll, wie sie sagen. Aber ihr Israel-Bild, ihr kritischer Blick auf Israel, Israel als Täterstaat, davon weichen sie überhaupt nicht ab. Aber du hast schon gesagt, die leben halt in ihrer Blase. Ne? Wenn die sich informieren, wenn die Nachrichten schauen, schauen sie Al Jazeera. Ich schaue nicht Tagesschau oder ZDF heute oder keine Ahnung was.
Ich würde gerne mit euch nochmal über das Thema Bestätigung von außen sprechen, denn es gibt ja unzählige Beispiele, wo Israels Politik, also auch schon weit vor dem aktuellen Krieg, wo es da immer wieder Holocaust-Vergleiche gab. Also der türkische Präsident Erdogan hat Benjamin Netanyahu mit Hitler verglichen. Wir haben Südafrikas Anklage bei der UN wegen Genozid. Wir haben Thema Kulturbetrieb, diesen Skandal bei der Berlinale, wo Israel auf der Bühne Genozid vorgeworfen wurde und keiner der Anwesenden im Saal von Kulturstaatsministerin Roth bis hin zu den Regierenden der Stadt Berlin aufgestanden ist und widersprochen hat. Habt ihr bei den Recherchen und bei den Gesprächen mit den Leuten rausfinden können, ob das eine Rolle spielt? Also wenn Staatsmänner sich so äußern, wenn auch Deutsche im Kulturbetrieb sich so äußern, gibt es da so eine Bestätigung?
Ja klar, gerade wenn man die türkische Community sieht hier in Deutschland, also die türkisch-deutsche Community, kann man sagen, es ist eigentlich von den Daten, die erfasst wurden, die Nationalität, wo am ehesten antisemitische Einstellungen angetroffen werden. Und das geht sicherlich auch zusammen mit der Deutlichkeit, wie Erdogan sich zu diesem Thema positioniert. Erdogan hat da einfach auch Einfluss hier in der türkisch-deutschen Community. Natürlich nehmen die Leute das wahr und natürlich reproduzieren die das auch. Das ist gar keine Frage. Der Bezug zur Heimatregion bleibt ja erhalten. Also da sind wir wieder bei dem Thema, nicht welche Region habe ich, sondern wo komme ich eigentlich her? Und dieser Einfluss ist gegeben, auf jeden Fall.
Hat ja auch der Abdullah Kabbani gesagt, ne? Also es gibt in Syrien eine Partei, das ist die Baath-Partei, und die bringt dich halt schon als Kind auf Kurs. Also du kriegst dort gelernt als Schulkind. In der Grundschule hat er gesagt, Israel ist Staatsfeind Nummer 1. Das hat was mit den Golanhöhen zu tun.
Golanhöhen, muss man vielleicht nochmal sagen, gehören eigentlich zu Syrien, sind aber seit vielen Jahren von Israel besetzt.
Und da gibt's auch überhaupt keinen dran rütteln. Also wenn du dort widersprichst, das hat auch unser syrischer Kollege gesagt, droht dir theoretisch die Todesstrafe.
Ich würde ganz gerne noch mal an eure Umfrage zu Beginn erinnern. Die Befragten dort, die haben schon den Eindruck vermittelt, dass sie sich zu Unrecht für ihre Meinung kritisiert fühlen. Meine Beobachtung ist allerdings auch, dass es völlig ungefährlich ist, mit einem Palästinensertuch durch die Stadt zu laufen. Währenddessen es immer wieder Berichte gibt, dass Juden mittlerweile ihr Jüdischsein wirklich verstecken, dass Männer die Kippa nicht mehr tragen, diese traditionelle Kopfbedeckung. Und man muss auch noch mal daran erinnern, es sind nicht die Moscheen, die seit Jahren von der Polizei bewacht werden müssen, sondern es sind Synagogen und auch jüdische Einrichtungen. Ihr seid gewesen für die Reportage in Halle. Die dortige jüdische Gemeinde ist am 9. Oktober 2019 Ziel eines Anschlags geworden, bei dem hätten über 60 Juden sterben können. Gab am Ende 2 nicht-jüdische tragische Zufallsopfer. Der Täter war kein Muslim, es war ein Deutscher, getrieben von rechtsradikalen Verschwörungstheorien. Ben, du bist noch mal gewesen in Halle, hast dich mit jemandem getroffen von der jüdischen Gemeinde, jetzt im Zuge dieser ganzen Demonstrationen. Wie blickt man da drauf? Haben die noch mal ein anderes Sicherheitsgefühl, was sowieso schon wahrscheinlich schwierig ist seit dem 9. Oktober 2019?
Also der Igor Matwirz, mit dem ich mich getroffen habe in Halle, würde dir jetzt wahrscheinlich entgegnen, dass auch antimuslimische und antisemitische Einstellungen teilweise sehr nah beieinander liegen können. Ja, also gerade Halle zeigt das ja auch als Beispiel. Also der Täter ist dann in den Dönerladen reingegangen und hat da um sich geschossen. Also er hat die Juden nicht bekommen und sein nächstes Feindbild waren eben die Muslime. Also das passt ja in dieses rechtsextremistische Muster. Und was dem Igor Matwiez aber auch wichtig war zu betonen, dass es eben einfach auch zu leicht ist, nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Also gerade wir als Deutsche, so diesen Antisemitismus so ein Stück weit auszulagern und dabei den Blick auf den eigenen Antisemitismus zu verlieren. Er bezeichnet das recht deutlich. Er sagt, eigentlich ist doch der Antisemitismus in Deutschland die Konstante. Ja, und auf die Frage hin, die du ja eben beantwortet haben wolltest, wie sicher fühlt er sich dann jetzt? Ja, für ihn ist halt ganz relevant, dass er immer davon ausgegangen ist, Israel ist das Land, der Staat, der ihm immer eine Sicherheit verspricht, der immer sagt, wenn in Deutschland die Nazis zurückkommen oder sonst irgendwas passiert, du kannst nach Israel kommen. Du bist hier sicher. Und diese Sicherheit, das ist die Sicherheit, die er seit dem 7. Oktober für sich nicht mehr verspürt. So, dass er sich fragt, auch wenn hier jetzt die Rechten an die Macht kommen, wo soll ich denn hin? Das ist jetzt ein anderer Bogen, aber tatsächlich ist das, was er mir erzählt. Er ist einerseits Jude, ja, er hat auch Familie im Norden von Israel, er ist aber geboren in der Ukraine. So, sein anderer Teil der Familie lebt nahe Odessa. Die News, mit denen er sich auseinandersetzen muss, das ist schon ganz schön hart. Aber aufgrund dieser migrantischen Perspektive, er ist auch Migrationsgesellschaft einfach. Er ist auch als Kind zwar, aber quasi erste Generation Einwanderer. Und er arbeitet auch in einem Migrantennetzwerk, das ist sein Job. Er hat auch ganz viel mit Muslimen zu tun. Und was er sagt, ist, man muss jedem die Chance geben, die erlernten antisemitischen Muster zu reflektieren und abzulegen. Und das funktioniert durch Austausch, das funktioniert durch Bildungsangebote. Da muss einfach was passieren. Und das ist sein Lebensweg. Er geht diesen Weg. So, er fordert das nicht nur, sondern er setzt sich damit auch auseinander. Und er sagt eben auch, wenn er in eine Schulklasse geht und dort spricht, in seiner Position als Jude, dann hört er eben von den deutschen Schülern dieses Ding, Jude ist ein Schimpfwort, das hört er dann genauso oft.
Und das eine sind ja antisemitische Einstellungen, das andere sind tatsächliche Gewalttaten. Ich würde gerne mit euch über das Thema Statistik sprechen. Laut Bundesinnenministerium gab es 2023 88 antisemitische Gewalttaten. Das ist wohl mit Abstand die höchste Fallzahl seit 20 Jahren. Da steht aber auch in der Pressemitteilung des Ministeriums, 84% der antisemitischen Taten sind der politisch rechts motivierten Kriminalität zuzuordnen. Und aus den Bereichen ausländische bzw. religiöse Ideologien kommen nur etwa ein Anteil von 4%. Reden wir jetzt eigentlich über was, was gar kein großes Problem ist?
Also die Frage haben wir uns auch gestellt und wir können das in dem Sinne auch nicht wirklich beantworten. Was aber tatsächlich ganz spannend ist oder was mich nochmal umgetrieben hat in der Recherche ist, dass wir eine Studie gefunden haben der Europäischen Kommission beziehungsweise der European Union Agency for Fundamental Rights. Die hat in verschiedenen europäischen Ländern Daten erhoben, auch unter anderem zu der Frage, was waren denn die schwerwiegendsten antisemitischen Vorfälle, die sie in den letzten 5 Jahren erlebt haben. Da wurde auch für Deutschland festgestellt, dass es tatsächlich mehr Vorfälle mit einem muslimischen Hintergrund gab, als Vorfälle mit einem rechtspolitisch oder rechtsextremistischen Hintergrund. Und bei Muslim steht 41% und bei Right-Wing Political View, also vielleicht noch ein bisschen weiter gefasst als extremistisch, sondern überhaupt rechte politische Einstellung, steht 20%. Das heißt, doppelt so viele Vorkommnisse mit einem muslimischen Hintergrund wie Vorkommnisse mit einem rechten Hintergrund.
Albrecht, welche Studien oder welche Ergebnisse habt ihr denn eigentlich herangezogen, was zum Beispiel Religiosität oder Nicht-Religiosität betrifft? Bezüglich antisemitischen Einstellungen.
Wir haben uns im Rahmen der Recherche auch mit Dr. Sina Arnold getroffen. Die forscht am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin zu dem Thema und die wertet dort verschiedene Studien aus. Unter anderem eine Studie fanden wir ganz interessant aus dem Jahr 2020, die besagt nämlich, dass über 40% aller in Deutschland lebenden Muslime israelbezogene antisemitische Einstellungen teilen. Und im Vergleich dazu, bei evangelischen Christen sind es 5,2% und bei Menschen ohne Religionszugehörigkeit sind es 9,4%. Das waren Zahlen, die mich dann doch überrascht haben in der Deutlichkeit.
Was ich ja interessant fand, Albrecht, die von dir erwähnte Sina Arnold von der Technischen Universität Berlin, die hat ja im Interview auch nochmal gesagt, dass es nicht unbedingt eine Frage der Religion ist, sondern auch eine Frage, welche Vorstellungen von Demokratie oder auch Autoritarismus Menschen haben.
Ein Einflussfaktor, den manche Studien herausarbeiten, ist auch eine generelle autoritäre Einstellung. Das heißt, diejenigen Muslime, die antisemitischen Einstellungen zustimmen, stimmen auch anderen Formen von Autoritarismus eher zu. Und eine Studie der Berlin Monitor erwähnt dann beispielsweise, dass dem Weltbild von AfD-Wählern gar nicht so unähnlich ist. Das heißt, es geht weniger um das Muslimischsein, sondern es geht um die autoritäre Charakterstruktur, die dort ein Einflussfaktor ist, eben auch für antisemitische Haltung.
Dieses autoritäre Verständnis, das begünstigt tatsächlich die Abwertung des anderen. Das erleben wir in Deutschland, wenn wir auf die AfD schauen beispielsweise. Das kann man relativ flexibel drauflegen auf die Dinge, aber das passiert eben auch mit so einem autoritär verstandenen Islam, dass dieses Autoritätsverständnis die Abwertung des anderen begünstigt.
Ich würde gerne mit euch nochmal auch auf unsere Gesellschaft gucken, nämlich auf die Mehrheitsgesellschaft, in die Menschen einwandern. Weiß nicht so richtig, wie es bei euch ist. Also ich kenne das aus meinem Umfeld schon. Das ist eher bürgerlich, liberal, künstlerisch. Da gab es auch schon vor dem 7. Oktober Stimmen, die gesagt haben, naja, was die Israelis mit den Palästinensern machen, das sei ja auch nichts anderes als Hitler damals mit den Juden. Und die müssten es doch wohl wissen. Also ich habe auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Den Sachsen-Monitor, nicht wegen der Sachsen, sondern weil der aktuell ist. Der ist von Januar 2024 und wird es gern noch mal zur Diskussion stellen. Nämlich 26% haben der Aussage zugestimmt, Juden versuchen, Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der NS-Zeit Opfer von Verfolgung waren. 18% haben zugestimmt bei der Aussage, Juden haben zu viel Macht in der Welt. 16% haben zugestimmt, bei Juden sind irgendwie besonders und passen nicht zu uns. Verlangen wir da jetzt von einer migrantischen Einwanderungsgesellschaft was, was wir selbst eigentlich auch bloß nicht leisten?
Also, ich glaube, ich habe dir das schon versucht, ein Stück weit zu vermitteln, was ich dazu denke. Ich glaube, wir sollten aufhören, so zu differenzieren und zu sagen, das ist die Migrationsgesellschaft und das ist hier die deutsche Gesellschaft. Also wir sind inzwischen die Migrationsgesellschaft und 25% aller Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Natürlich muss man im Detail genauer hinschauen und fragen, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist einfach wahrscheinlicher, dass der sagen wird, ach, mit dem Holocaust, ob das alles so war, als jemand, der zugewandert ist und der erstmal damit gar keinen Kontakt hatte, der vielleicht einen Antisemitismus eher denkt aus der Frage heraus, ist das vielleicht ein Palästina und Israel gehört da gar nicht hin. Also
oder der den Holocaust als Begründung dafür nimmt, warum der Jude in seinem Weltbild sozusagen der Böse ist. Als Bestätigung, sehen wir her, was damals passiert ist, ist ja eine Bestätigung dafür.
Und wenn du fragst, Vorbildfunktion, ja oder nein, ja, wer ist hier wem Vorbild? Also nein, natürlich nicht. Natürlich sind wir in dem Sinne als Gesellschaft nicht das Vorbild. Und natürlich gibt es genauso die Kinder, die in der Schule sind und die sind hier einfach aufgewachsen, ja, und haben deutsche Eltern und so weiter und so fort. Und die sind genauso antisemitisch unterwegs in ihrem jugendlichen Witzeln wie jemand, der vielleicht aus einer Zuwanderungsfamilie kommt. Aber erwarten müssen wir das doch von allen. Also das ist doch der Punkt.
Aber trotzdem, Albrecht, ich frage mal dich, gibt es ja trotzdem politische Bestrebungen zum Beispiel, so Vorstöße, zum Beispiel Sachsen-Anhalt hat schon im November als erstes Bundesland eingeführt, dass Einwanderer bei der Einbürgerung ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels ablegen. Das ist ja jetzt die Frage, bekämpft das das Problem?
Schwer zu sagen. Ich meine, wenn das eine Bedingung ist, da ein Häkchen drunter zu setzen und zuzustimmen, ist das eine. Dann von dem Weltbild loszulassen, ist sicherlich auch nochmal ein anderes. Aber der Mansour sagt es ja auch relativ deutlich. Ne? Er sagt nicht, dass die Integration gescheitert wäre. Er sagt, die Integration hat eigentlich noch gar nicht stattgefunden. Das heißt, die Politik ist ja einfach gefordert. Es müssen jetzt wirklich Dinge passieren. Er hat gesagt, jetzt entscheidet sich, ob wir hier in 10 Jahren noch ein jüdisches Leben in Deutschland haben. Er sagt, wir müssen reingehen in die Schulen, wir müssen Bildungsangebote fördern. Es geht nicht, dass mit 1, 2 Integrationskursen ist es letzten Endes nicht getan. Jüdische Veranstaltungen in Schulen stattfinden lassen, Fahrten zu Holocaust-Gedenkstätten stattfinden lassen, das Vorbereiten, das Nachbereiten, so diese Themen. Also da gibt es in seinen Augen noch ganz viel Handlungsbedarf und das sehe ich letzten Endes genauso. Das betrifft aber nicht nur die Zuwanderer, die zu uns nach Deutschland kommen, sondern das betrifft auch, also die Bio-Deutschen sozusagen.
Es ist ja immer dieser Peak, wie jetzt der 7. Oktober oder auch das Attentat in Halle. Es passiert irgendwas, alle reden drüber, alle schreien, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Und danach legen sich alle gefühlt wieder hin. Also wir brauchen eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil Antisemitismus gibt es bei allen Akteuren in der Gesellschaft und das ist ein Thema, mit dem wir umgehen müssen.
Es gab ja auch immer wieder Gewalttaten, um beim Thema zu bleiben, von arabischen Menschen, Muslimen hier gegenüber Juden. Und Mahner, muss man schon sagen, wie Ahmad Mansour, sind dafür sehr kritisiert worden, wenn sie darauf hingewiesen haben, dass es eben auch diese Strömung des muslimischen Antisemitismus gibt. Weil Antisemitismus war halt immer eigentlich Nazis. Dass es den auch von der linken Seite in nicht geringem Maße gab, hat man auch nicht so gerne drüber gesprochen. Worauf ich hinaus will, Ahmad Mansour, ich habe ein Zeitungsinterview mit ihm gelesen und er hat da gesagt, seit dem 7. Oktober bekomme ich viele Anrufe von Kritikern, die sich auf einmal entschuldigen und sagen, Herr Mansour, Sie hatten recht, wir waren zu naiv. Zum Schluss die Frage an euch, waren wir zu naiv, haben wir es unterschätzt? Den muslimischen Antisemitismus?
Wir als Gesellschaft, meinst du?
Wir als Medien?
Ach, ich glaube, wir als Medien eigentlich nicht. Ne? Wir schauen da schon immer auch wieder hin. Und ja, vielleicht ist es auch so, dass wir nach dem 7. Oktober, es gab den Peak, auch da wieder genauer hingeschaut haben. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft, weiß ich nicht.
Naja, da steckt ja auch so ein Stück weit die Frage drin, berichten wir nicht kritisch genug über migrationskritische Themen? Ich persönlich empfinde das eigentlich nicht so.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Es gibt ein breites Spektrum an medialen Angeboten. Manche sind weiter links, manche sind weiter rechts. Jeder kann da irgendwie auch sich das rauspicken, wo er sich am ehesten wiederfindet. Was ich aber sehe und auch als deutliches Problem empfinde, ist sozusagen diese Polarisierung im Diskurs, die in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, meiner Meinung nach. Also, dass man so das Gefühl hat, zwischen dieser linken Bubble und der rechten Bubble, auch wenn man mal in die sozialen Medien guckt oder so, da wird die Mitte eigentlich immer dünner. Und da sehe ich das schon auch so, dass jetzt die linke Bubble sich wirklich schwer tut, über Antisemitismus oder Frauenfeindlichkeit, Homophobie, autoritäres Denken, also diese Themen auch ganz klar kritisch zu benennen. Während halt die rechte Bubble dann die Zugewanderten immer gleich verantwortlich macht für alles das, was in der Gesellschaft schlecht läuft und es als Lösung ansieht, wenn die hier alle weg wären. Also das sind irgendwie so diese Extreme und der Diskurs dazwischen ist natürlich irgendwie schwierig und aufgeladen.
Also es ist natürlich schwierig, weil wir natürlich Medienschaffende sind, einen anderen Blick da vielleicht auch nochmal drauf haben. Wir schauen seit vielen Jahren hin, jetzt sicherlich verstärkt nach dem 7. Oktober, aber ob die Gesellschaft zu naiv gewesen ist bei dem Thema muslimischer Antisemitismus. Hast du da ein klares Bild vor Augen?
Also nein, rückblickend, da fehlt mir der gesamte Überblick, um da eine fundierte Meinung zu haben. Ja. Also das ist ja eine komplexe Frage. Was ich aber tatsächlich denke, und das ist mir auch in der Auseinandersetzung mit diesem Thema noch mal ein Stück klarer geworden, weil wir uns ja auch gefragt haben, wie reden wir darüber und so weiter und so fort, dass wir als Journalisten so eine gewisse Angst haben, dass wir Themen der rechten Blase bedienen oder dann von denen auch instrumentalisiert werden können sozusagen. Ne? Und ich denke aber, das ist eine falsch verstandene Angst in dem Sinne. Also wir müssen auf diese Themen gucken und wir müssen da sachlich drauf gucken und wir müssen da differenziert drauf gucken, ohne dass zu überjessen und ich glaube, das ist auch wesentlich, um den Rechten nicht diese Themen einfach so komplett zu überlassen. Ja.
Und ich finde, das ist euch gut gelungen, eure Reportage, die ich an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen möchte, zu sehen in der ARD Mediathek. Ich danke euch beiden. Danke, Ben Arnold.
Ja, vielen Dank.
Und danke, Albrecht Radon.
Jo, danke dir.
Das war's von MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Immer freitags alle 2 Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wie immer der Hinweis, wir freuen uns über Abos, Sterne und Feedback. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 22. März, dann wieder mit Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, am 5. April wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.